Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Francesco Bagnaia und Brad Binder, das waren die entscheidenden Personen am Wochenende in Jerez. Francesco Bagnaia konnte endlich mal wieder einen Saisonsieg feiern, seinen zweiten, nach zwei Rennen, in denen er nicht so gut, richtig gut abgeliefert hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Talk, hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich auch bei Spotify. Mein Name ist Andreas Thies. Wie immer mache ich das mit den Kolleginnen und Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Gerald Jenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, wie war das Wochenende?
Ja, turbulent. Also im freien Training haben wir schon gesehen, dass Aleix Espargaró fast eine Katze überfahren hätte, die da plötzlich auf der Gegengerade über die Strecke laufen wollte. Ist zum Glück aber nichts passiert. Dann am Samstag, mitten im Qualifying, fängt es leicht an zum Regnen. Trotzdem fahren sie mit Slicks hier Q2 und zeigen damit mal wieder, was für atemberaubende Talente die sind. Wir hatten Dani Pedrosa als Wildcard-Starter dabei, der bei der Fahrerparade am Sonntagvormittag von den Fans massiv gefeiert wurde. Also es war richtig Gänsehaut, richtig, richtig cool. Ja, und dann Sprintrennen, Crash beim Start, Abbruch, Neustart und im Grand Prix wieder auch Crash beim Start und dann Abbruch und Neustart. Also es war sehr, sehr turbulentes Wochenende.
Es war ein turbulentes Wochenende und gab so ein paar Hauptgeschichten, über die wir natürlich gleich sprechen müssen. Aber Juliane, Wetter war kein Problem, Wetter war kein Faktor an diesem Wochenende.
Naja, es war insofern ein Faktor, als dass es, wie Gerald gerade erwähnt hat, am Samstag mal umgeschlagen hat. Da hat sich der Himmel während des Q1 der MotoGP zugezogen und gegen Ende hin hat es dann angefangen zu tröpfeln. Es war jetzt kein riesig großer Schauer, aber es hat gereicht, um die Strecke doch ein bisschen zu befeuchten, sodass einige Fahrer zu Beginn des Q2 erstmal mit Regenreifen ausgerückt sind. Aber es trocknete relativ schnell ab, weil am Nachmittag die Temperaturen ziemlich hoch waren. Es hatte 30 Grad in der Luft und der Asphalt war teilweise 40 bis 50 Grad heiß. Und insofern ist die Strecke relativ schnell abgetrocknet und man konnte dann auch mit Slicks gut fahren. Aber es war zu Beginn von Q2 wirklich ein Poker. Da dann auch versuchen, mit Slicks nicht zu stürzen, nicht das Motorrad zu crashen. Aber am Ende hin war es dann gut genug, um auch wirklich Top-Zeiten zu fahren. Und es war dann ja ein spannender Shootout, den Aleix Espargaró mit der Pole Position für sich entschieden hat.
Aber wir können am Ende sagen, das Wetter war insofern, du hast es gerade gesagt, mit der Hitze ein Thema, als dass es dann am Ende eine kleine Reifenschlacht geworden ist beim Rennen.
Ja, das haben tatsächlich viele Fahrer erwähnt, dass sie Probleme vor allem mit dem Vorderreifen hatten über die Renndistanz und auch in der Gruppe. Also wenn du eben nicht wie ein Brad Binder oder ein Jack Miller vorne wegfährst und freie Fahrt hast, sondern in der Gruppe mit anderen Fahrern kämpfst, dann steigt die Temperatur im Vorderreifen extrem schnell an und auch der Druck. Und das hat vielen große Probleme bereitet. Also wir haben das von Aleix Espargaró, von Jorge Martin, von den Honda-Fahrern gehört, von denen ja auch einige gestürzt sind, unter anderem eben aus diesem Grund. Einfach viel zu heiße Temperaturen im Vorderreifen und deswegen das Limit nicht mehr gespürt, Vorderrad weggeklappt, gestürzt. Also das war für alle Fahrer ein Thema an dem Wochenende. Man hat auch schon in den Trainings einen großen Unterschied gesehen zwischen den Vormittagstrainings und den Nachmittagstrainings. Einige Marken und auch Teams kamen bei den kühleren Bedingungen, wobei kühl in Spanien auch schon 20 Grad bedeutete in der Luft, deutlich besser zurecht. Und dann am Nachmittag bei den heißen Temperaturen hat sich dann wieder ein ganz anderes Kräfteverhältnis gezeigt zum Teil. Und naja, im Rennen ist es dann eben über die lange Distanz nochmal eine ganz andere Geschichte, den Reifen irgendwie am Leben zu halten und sich das so einzuteilen, dass man hinten raus nicht total eingeht. Also es war ein großes Thema mit der Temperatur.
Es war ein großes Thema mit der Temperatur und Gerald, hat es dann am Ende vielleicht diese Temperatur, war das auch einer der Faktoren, warum dann am Ende Brad Binder seinen Vorsprung nicht halten konnte gegenüber Francesco Bagnaia, weil Brad Binder hat im Rennen, im normalen Rennen, also im regulären Rennen, lange seine Führung behalten und musste die drei Runden vor Schluss dann abgeben an Francesco Bagnaia, der dann auch den letzten Angriff von Binder dann auch noch abwehren konnte. Aber war das vielleicht dann auch ein Faktor, warum Francesco Bagnaia an Binder vorbeigehen konnte, oder war es dann am Ende wirklich die überlegene Ducati?
Es war schon sehr eng zwischen beiden. Man hat aber dann schon in den letzten drei Runden gesehen, dass das Binder einfach mehr Rutsche hatte und schwieriger die Linien halten konnte, während Bagnaia noch einen schöneren Strich fahren hat können und das Überholmanöver, das er gemacht hat, auch dann super vorbereitet hat. Aber in der letzten Runde ist Binder nochmal extrem nahe gekommen und es hat dann fast, also ganz knapp nicht mehr gereicht, dass er doch noch in der letzten Kurve einen Angriff startet. Also es war jetzt nicht so dieser mega Riesenunterschied im Endeffekt zwischen beiden an diesem Tag. Aber ganz leicht, diese leichten Rutscher haben dann doch für Bagnaia das Rennen entschieden, würde ich sagen.
Ja, Francesco Bagnaia hat das Rennen gewonnen und Gerald, können wir sagen, er konnte ein bisschen aufatmen, weil die letzten beiden Rennen waren nicht wirklich berühmt von ihm in Argentinien und in Austin und jetzt hat er dann wieder mal einen Sieg geholt und ist jetzt in der Weltmeisterschaftswertung, ist er unangefochten im Moment auf Platz 1 mit 22 Punkten Vorsprung, aber war das trotzdem so ein kleiner Durchschnaufer mal für ihn, dass da vielleicht so mal der ein oder andere Zweifel auch reingekrochen ist in seinen Kopf?
Ja, absolut, weil im Endeffekt ist er ein souveränes, sehr gutes Wochenende gefahren, bei den Endergebnissen vor allem, weil am Freitag nach dem Training war er schon noch ziemlich verloren, da hat das echt nicht gut ausgesehen, hat sich ja auch nicht direkt für Q2 qualifiziert, hat dann mit Ducati haben sie Änderungen dann vorgenommen beim Setup, um vor allem auf die Hitze zu reagieren, die wir extrem am Freitag vor allem gehabt haben. Und das hat funktioniert, also haben die richtigen Einstellungen gefunden, hat in Q1 die Bestzeit aufgestellt, hat sich dann auch gut qualifiziert in der Mitte der zweiten Startreihe und war dann in beiden Rennen in der Spitzengruppe dabei. Im Sprint halt knapp verloren gegen Binder und im Hauptrennen dann sich eindrucksvoll wieder retour gemeldet. Er hat auch gesagt, das war jetzt ein Sieg für die Nummer 1 und das ist eigentlich auch eine Vorstellung, die wir von ihm in seiner derzeitigen Form eigentlich erwarten können, ja, und die er vor allem auch von sich erwartet. Und so gesehen war es nach diesen Stürzen in Argentinien im Regen, gut, das kann passieren, aber dieser Sturz in Austin, wo er wirklich in sehr, sehr starker Form war und sich das nicht erklären konnte, da war das jetzt natürlich wieder ein im Endeffekt ein Wochenende, wo er gesagt hat, so muss das sein, wir sind Weltmeister, wir wollen Weltmeister werden. Training war schwierig, wir haben es aber geschafft, als Team die richtigen Schritte zu machen. Das heißt, wir wissen, was wir tun können, wenn es mal schwierig ist, bringen es dann auf den Punkt, wenn es zählt und da hat er wirklich gut abgeliefert.
Francesco Bagnaia hat dieses Rennen gewonnen am Ende mit 0,22 Sekunden Vorsprung vor Brad Binder und dann auch Jack Miller, der mit 1,1 Sekunden dahinter reingekommen ist. Wir sprechen gleich noch über die KTM, aber über Ducati müssen wir noch ein bisschen gesondert sprechen. Juliane, Ducati hat an diesem Wochenende ein eher... ich möchte fast sagen, durchschnittliches Wochenende gehabt, weil wir waren in den letzten Wochen mehr von ihnen gewohnt und dass sie dann auch geballter vorne drin sind. Hier Platz 1 für Bagnaia, Platz 4 für Jorge Martin, Luca Marini auf Platz 6, auf Platz 8 Alex Marquez. Das sind 4 unter den ersten 10. War Ducati mit diesem Wochenende zufrieden? Was meinst du?
Naja, es ist viel Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Das fing ja damit an, dass Enea Bastianini zurückgekommen ist, um es nach seiner Schulterverletzung, die er sich ja schon zu Saisonbeginn zugezogen hatte, als er in Portugal von Marini abgeräumt war, wieder zu versuchen. Aber es blieb leider bei dem Versuch. Er hat den Freitag zwar durchgezogen, aber da schon immer noch starke Probleme mit der Schulter gehabt. Viele Schmerzen, war nicht konkurrenzfähig. Hat es am Samstagvormittag nochmal probiert, aber dann nach 5 Runden im dritten Training gesagt, nee, das macht hier keinen Sinn. Es tut mir nicht gut, ich habe zu viele Schmerzen und ich bin ja auch nicht konkurrenzfähig genug, um hier um Punkte zu kämpfen. Also lassen wir das sein und ich gebe der Verletzung noch ein bisschen Zeit. Das war so der erste Rückschlag. Und dann sagtest du es, eigentlich war an diesem Wochenende eben nur Bagnaia in der Lage, mit den KTMs da vorne mitzuhalten. Jorge Martin hat zwar auch keine schlechte Figur gemacht, hat selber gesagt, er zählt sich zu den schnellsten und stärksten an diesem Wochenende. Es hat dann aber eben im Sprint und auch im Hauptrennen nur in Anführungsstrichen für Platz 4 gereicht. Er hatte auch die Probleme mit dem Vorderreifen, wie angesprochen, zu hohe Temperatur. Und irgendwann musste er dann eben gucken, dass er ins Ziel kommt und nicht übertreibt. Also er hat dann aufgrund dessen den Anschluss zu den Top 3 verloren und nicht halten können. Naja, und für Bezzecchi war es ein schwieriges Wochenende. Er hat ja die WM-Führung an Bagnaia verloren, hatte im Sprint dieses Pech mit dem Startcrash, wo er ja böse durchs Kiesbett geflogen ist und noch, ich glaube, in den Airfans geknallt. Da wusste man nicht, ob er sich da nicht wirklich schlimmer verletzt hat, aber er konnte dann beim Restart wieder mitmachen, hat noch den letzten Punkt als Neunter im Sprint geholt, wollte im Rennen sicherlich auch angreifen, aber hat auch noch die Nachwirkung von diesem Sturz gespürt und ist dann aufgrund dieser Reifenthematik und ja dem Limit, was dann einfach ja nicht mehr spürbar war und er ein bisschen überpaced hat, gestürzt in der Top 10 liegend. Ich glaube, er hatte sich zu dem Zeitpunkt gerade auf Platz 10 gekämpft. Naja, und die anderen sind eben so im Mittelfeld gelandet. Also man hat sich vielleicht schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Nun muss man aber auch sagen, Jerez ist eben jetzt auch nicht die Powerstrecke, wo Ducati seine absolute Stärke auspacken kann. Wir wissen alle, die sind im Handling und im Turning besser geworden und das hat Bagnaia hier auch gezeigt. Aber in Jerez sind halt eben auch andere Hersteller stark, an diesem Wochenende vor allem KTM. Und insofern kann man mit dem, was Bagnaia gezeigt hat, auf jeden Fall mehr als zufrieden sein und bei den anderen gibt es Luft nach oben.
Gerald, während wir gerade aufnehmen, läuft der Testtag in Jerez. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass nach diesem Rennwochenende dann auch noch der Testtag war. Gibt es Hausaufgaben für die Ducati? Haben Sie sich selber Hausaufgaben gegeben für diesen Testtag?
Also vom Ducati-Lager hat man jetzt nicht gehört, dass sie irgendwie etwas Besonderes probieren werden. Die Fahrer mit dem letztjährigen Motorrad haben gesagt, sie haben gar nichts zum Testen. Also sie fahren nur ihre Runden, arbeiten ein bisschen am Setup und das war's eigentlich. Vielleicht Reifenverschleiß oder so. Aber auch von Bagnaia war jetzt nicht zu hören, dass da jetzt irgendwie große Änderungen kommen. Also Ducati feilt da am Setup und da ist momentan auch nichts zu hören, dass da irgendwie irgendwas Radikales getestet wird.
Ja, Ducati also mit Platz 1 und Platz 4 an diesem Wochenende in Jerez. Brad Binder und die KTM und Jack Miller, die waren auf Platz 2 und 3. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen dem Thema KTM widmen, weil Brad Binder und Jack Miller, die haben gute Eindrücke gemacht im Laufe der Saison bislang. Aber bislang noch nicht so wie an diesem Wochenende. Das Sprintrennen hat Brad Binder gewonnen, Jack Miller auf Platz 3. Das reguläre Rennen gewinnt dann Francesco Bagnaia, allerdings vor Brad Binder und Jack Miller. Gerald, was ist da passiert an diesem Wochenende, dass diese beiden KTM so derbe abgeliefert haben, so im Rennen dabei waren und so ja, Francesco Bagnaia auch solche Kopfschmerzen bereiten konnten?
Ja, ist eine gute Frage natürlich. Ich meine, wenn wir uns die bisherigen Rennwochenenden anschauen, KTM war von der Rennpace her halt nicht meilenweit weg. Beide haben immer wieder, also Miller und Binder haben immer wieder mal aufhorchen lassen und auch mal vorne mitmischen können. Aber es war halt doch noch immer wieder das Problem, dass sie bei den Startplätzen jetzt nicht so berühmt waren. Und man muss auch sagen, hier war es auch für Brad Binder relativ knapp, weil er musste in Q1 antreten, ist dort als Zweiter hinter Bagnaia weitergekommen. Wenn er dort hängen geblieben wäre, und da ging es nur um ein paar Hundertstel Sekunden gegen Marco Bezzecchi, wenn er dort nur Dritter wird, na, dann steht er nicht am Podium im Rennen, ja, ziemlich sicher sogar, ja. Und da war natürlich das Qualifying dann im Endeffekt für beide extrem entscheidend für beide Rennen, ja. Ich meine, Miller auf Startplatz 2, Binder auf 4, auch Dani Pedrosa auf Startplatz 6, so weit vorne haben wir jetzt 3 KTMs, glaube ich, noch nie gesehen. Also kann man sich fast gar nicht mehr erinnern, ja, dass so viele KTMs vorne waren. Und was man auch sagen muss, ja, es war schon in der vergangenen Saison so, dass KTM-Fahrer beim Start meistens Positionen gut gemacht haben. Das heißt, das Hohlschaut-System und die Elektronikabstimmung, Kupplung und so weiter, das passt bei ihnen. Nur wenn die immer nur von Startplatz 12, 13, 14, 15 herum wegfahren und dann als 8. oder 9. aus der ersten Runde zurückkommen, da ist das nie so ins Auge gestochen, wie wenn sie jetzt da vorne stehen und wir haben im Endeffekt durch die roten Flaggen 4 Starts gehabt, dass die da links und rechts einen Aleix Espargaró stehen bleiben und da vorne wegziehen wie Raketen. Ja, also da hat man das jetzt mal wirklich gesehen, was KTM für Starts schon eigentlich im ganzen letzten Jahr schon hingelegt hat. Ziemlich beeindruckend, ja, und es sieht danach aus, auch beim Test, dass sich jetzt viele Teams von den anderen Herstellern jetzt sehr auf Starts kontrollieren, weil die auf einmal gemerkt haben, ach hoppla, warte mal, die KTMs, die gehen ja da ab wie Raketen. Ja. Und die andere Frage ist natürlich, warum waren die jetzt in Jerez so extrem stark, was wir jetzt an den bisherigen Wochenenden nicht so in dieser Gesamtstärke gesehen haben, sagen wir mal. Und das ist eine gute Frage, die wir jetzt nicht restlos beantworten können. Ich denke mal, dass Dani Pedrosa hier auch einen großen Anteil hatte an diesem Erfolg, weil er hat ja im Winter ein paar Mal in Jerez getestet. Er hat seine Wildcard vorbereitet, hat sich wieder auf Speed gebracht, das hat man gesehen. Er hat nichts verlernt, hat seinen Speed überhaupt nicht eingebüßt. Er ist natürlich mit einem anderen Aerodynamikpaket jetzt hier gefahren als die Stammfahrer. Und ich schätze, dass die Stammfahrer, die jetzt am Montag dieses Aero-Paket testen, das wahrscheinlich homologieren werden, würde ich mal ins Blaue tippen, Mugello wäre eine gute Strecke für sowas. Aber ich glaube, dass Pedrosa hier prinzipiell das Setup bei den Tests halt optimal vorbereitet hat und die KTMs dann einfach direkt gut ins Wochenende gestartet sind. Ich meine, Miller war am Freitag gleich direkt für Q2 qualifiziert. Pedrosa war auch problemlos in den Top 10. Also da zeigt, wenn du gut ins Wochenende startest und du vorne dabei bist, dann bist du halt da vorne dabei. Ja? Wenn du schlecht ins Wochenende startest oder ein paar Probleme hast, dann ist es oft schwierig, dann nochmal die Trendwende zu schaffen. Dann startest du im Mittelfeld und dann wird es schwierig im Rennen. Die große Frage ist, ob KTM jetzt wirklich diesen Schritt gemacht hat, um wirklich im Spitzenfeld regelmäßig da um Siege und Podestplätze mitzukämpfen. Das werden wir jetzt dann in 2 Wochen in Le Mans sehen und dann nachher nach der Pause im Juni. Da haben wir 3 Grand Prix vor der Sommerpause. Ich glaube, nach der Sommerpause können wir dann ein Fazit mal ziehen. Ist KTM jetzt wirklich vorne dabei und vielleicht sogar dann ein WM-Anwärter, ja? Weil so weit ist Binder jetzt auch nicht weg von den WM-Punkten her. Oder war das jetzt ein einmaliger Ausrutscher und streckenspezifisch? Ja, also das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, um da ein finales Fazit zu ziehen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass sie einen Fortschritt gemacht haben im Vergleich zum letzten Jahr.
Also Juliane, ich hätte ja kein Problem damit, wenn KTM ein Konkurrent um die WM-Plätze wäre, vor allen Dingen ganz vorne, weil the more the merrier, je mehr Konkurrenz wir da vorne haben, ist ja umso besser. Auf jeden Fall, dieses Wochenende sticht total heraus und man möchte dann fast schon sagen, hätten das Suzuki in den letzten Jahren so auch dann gehabt mit dem Qualifying, dass sie irgendwann mal so einen Start hinlegen, dann hätten sie vielleicht noch mehr leisten können. Wir haben ja in den letzten Jahren immer darüber gesprochen, dass Suzuki so ein Startproblem hatte, beziehungsweise ein Quali-Problem hatte. Und das Quali-Problem hatte KTM auch. Jetzt haben sie einen guten Start hingelegt und eine gute Quali hingelegt. Und zack, läuft es auf einmal.
Ja, also ich denke, wie Gerald, dass hier das Qualifying auch den Ausschlag gegeben hat. Die haben einen Monster-Start und wenn sie dann eben aus den ersten 2 Startreihen losfahren können, dann liegen sie eben vorne, können das Rennen von vorne bestimmen, dass sie die Pace dazu haben. Das haben ja sowohl Miller als auch Binder in den vergangenen Rennen auch schon bewiesen. Gerade Miller hat in den Rennen bisher dafür, dass es bei KTM ja auch noch neu ist, in Anführungsstrichen, kam von Ducati, nicht schlecht abgeschnitten. In Austin lag er auf Podestkurs, als er gestürzt ist. Also das Tempo ist da. Und diesmal konnten sie es eben dank der guten Ausgangsposition auch wirklich umsetzen, haben das Rennen eigentlich kontrolliert und mussten sich nur gegen Bagnaia zur Wehr setzen. Also das ist schon eine Ansage. Und wenn man bedenkt, dass ja die letzten Jahre Jerez eigentlich auch immer so ein bisschen als Gradmesser für die Konkurrenzfähigkeit über die Saison gegolten hat, dann ja, verspricht es natürlich einiges. Also wenn KTM das so bestätigen kann und auch auf anderen Strecken derart konkurrenzfähig ist, dann können sie im WM-Kampf wirklich noch eine große Rolle spielen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in dieser Saison nichts sicher ist. Also man hat schon den Eindruck, dass es von Strecke zu Strecke erhebliche Schwankungen gibt, dass mal der Hersteller auch vielleicht durch den Fahrer den Unterschied machen kann, wie jetzt beispielsweise in Alex Rins in Austin. Honda war an diesem Wochenende wieder nirgendwo. Und jetzt durch auch die Vorarbeit von Pedrosa eben KTM hier besonders stark war in Le Mans. Frag mich nicht, wer da dann vorne mitfährt, außer ein Bagnaia, der wahrscheinlich, wenn er keinen Fehler macht, dort auch wieder mit ums Podest und um den Sieg kämpfen wird. Also es ist wirklich ein Stück weit unberechenbar, weil alles so dicht und leistungsstark ist in dieser Saison über alle Teams und Fahrer hinweg.
Gerald, du hast eben noch Dani Pedrosa erwähnt. Der war als Wildcard-Starter hier angetreten und hat den 7. Platz geholt. Und ich meine, das alleine ist ja schon ein richtig starkes Ergebnis. Sehen wir den vielleicht nochmal?
Das ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Also er hat gemeint, sie analysieren jetzt mal die ganzen Informationen, die sie da jetzt gesammelt haben. Und dann schauen sie einfach, wie die Entwicklung in den kommenden Monaten laufen wird. Rein theoretisch wurde darüber schon gesprochen, ob er in Misano im September noch einmal eine Wildcard macht, weil da ist auch am Montag danach ein Test. Aber er hat gesagt, das ist momentan noch offen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, es wäre für die Entwicklung gut, dass ich da noch einmal fahre, dann können wir drüber reden. Aber das werden wir einfach erst in den kommenden Monaten sehen. Ich glaube, 90 Tage vor einem Grand Prix muss eine Wildcard angemeldet werden, ungefähr so. Also es müsste wahrscheinlich die Entscheidung dann eh bald fallen, ja, in den kommenden Wochen, ob man das macht oder nicht. Aber es ist offen. Was ich interessant fand, was er gesagt hat, er ist ja jetzt auch schon 37 und damit eher das ältere Semester, also war der älteste Fahrer im Feld, hat den Speed gezeigt wie eh und je, aber er hat dann gesagt, schau, am Freitag war ich schon frisch und so und das war echt cool, am Samstag war ich dann schon ein bisschen matt und am Sonntag habe ich dann gespürt, dass ich jetzt nicht mehr dieses Feuer habe, wie am ersten Tag am Freitag und er hofft, dass er am Testtag jetzt nicht so viele Runden drehen muss, weil es doch ein insgesamt für ihn noch sehr anstrengendes Wochenende war.
Ach, der alte Mann, aber Spaß hat er wahrscheinlich gehabt an diesem Wochenende.
Ja, mega Spaß. Er hat gesagt, es war extrem emotional. Vor allem, was ich am Anfang gesagt habe, wie ihn die Fans gefeiert haben bei der Fahrerparade, aber auch die anderen Fahrer angefeuert haben. Der Jack Miller hat ihm auf die Schulter genommen und so. Er hat gesagt, das war einer der emotionalsten Momente und Szenen. Und es war echt toll zu sehen, finde ich. Und es hat gezeigt auch, dass die, in Anführungszeichen, alten Helden, ja, die jetzt nicht mehr aktiv alle dabei sind, doch ihren irrsinniges Standing bei den Fans haben. Und ja, er ist nicht umsonst offizielle MotoGP-Legende, hat die meisten Rennen gewonnen, ohne in der MotoGP-Weltmeister zu werden. Und dass er nach wie vor ein Riesentalent hat, das hat er eindrucksvoll bewiesen, glaube ich.
KTM hatte ein Wochenende zum Träumen, unter anderem durch Dani Pedrosa, der hier als Testfahrer unterwegs ist und der diese Wildcard hatte am Wochenende und er hat auf jeden Fall nachdrücklich für sich geworben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal die anderen Teams dann auch besprechen, die an diesem Wochenende angetreten sind. Aleix Espargaró war als Führender auf die Startaufstellung gekommen und hatte dieses aber nicht halten können. Warum das, woran das lag und wie Aprilia am Ende abgeschnitten hat und wie die Honda zum Beispiel auch abgeschnitten hat und Yamaha, darüber sprechen wir gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Talk. Aprilia hätte eigentlich auch ein richtig schönes Wochenende haben können. Startaufstellung, dort stand Aleix Espargaró auf Platz 1, Miguel Oliveira auf Platz 7, Maverick Vinales auf Platz 10. Aber Juliana, am Ende überwiegt vielleicht ein bisschen Unzufriedenheit. Aleix Espargaró ist am Ende auf Platz 5 eingefahren. Maverick Vinales ist gar nicht angekommen und Raul Fernandez nur auf Platz 15 und Miguel Oliveira ist auch nicht angekommen. Am Ende war es dann vielleicht dann doch wieder ein ernüchterndes Wochenende?
Also für Aleix Espargaró auf jeden Fall. Der hatte sich natürlich viel mehr ausgerechnet, weil er selbst sagt, wir haben eines der stärksten Motorräder, wir haben die Pace, aber er konnte sie im Rennen nicht umsetzen, kam nie wirklich in die Reichweite des Podests, wenn wir ehrlich sind. Ist ja schon am Start wirklich aufgeschnupft worden durch die beiden KTMs und auch durch Bagnaia und steckte dann in der Gruppe fest und hatte dieses besagte Problem, was auch andere Fahrer gequält hat, mit dem Vorderreifen zu heiß gelaufen und dann ja nicht vorbeigekommen, keine Chance zum Überholen, weil eben auch alle wirklich auf einem extrem hohen Niveau fahren und das hat ihm dann einfach ein besseres Rennen gekostet. Er konnte seine Pace, seine Linien nicht fahren aufgrund dieser Reifenproblematik und ist dann als Fünfter ins Ziel gekommen. Im Sprint war er gestürzt. Insofern immerhin ein Top-5-Ergebnis für ihn, aber er will natürlich mehr. Und bei Vinales, der lag, ich glaube, am Ende der Top 10 noch auf der letzten Runde, also in den Punkten fahrend. Und dem ist dann auf einmal die Kette gerissen auf der letzten Runde. Das sieht man auch eher selten. Deswegen hat er das Ziel nicht mehr erreicht. Er war zwar insgesamt recht zufrieden, aber was das Endergebnis angeht, ist er auch unter den Erwartungen geblieben. Und ihn haben so ein bisschen dieselben Probleme gequält wie Aleix. Wenn man so sein Feedback gehört hat, da ging es vor allem auch um das Fahren in der Gruppe und um den Vorderreifen. Das wird man sich also genau anschauen müssen. Wobei das natürlich im Test immer schwierig ist, weil die Fahrer ja da meistens so für sich fahren und nicht in diesen Gruppen, in denen sie im Rennen unterwegs sind. Naja, und Miguel Oliveira war ja Opfer dieses Start-Crashs im Hauptrennen. Da ist es ja zwischen Bezzecchi, Quartararo und Miguel Oliveira eng geworden in der zweiten Kurve der ersten Runde. Und Quartararo hat sich dann irgendwie verhakt, wurde zwischen beiden eingeklemmt und hat dann leider im Sturz noch Oliveira abgeräumt. Der ist böse durchs Kiesbett gerauscht, wie am Tag zuvor schon Bezzecchi. Und hat sich die linke Schulter, glaube ich, verletzt. Ausgekugelt, wurde wieder eingerenkt, aber man hat dann natürlich ihn nicht starten lassen können, also für unfit erklärt. Also er war beim Restart nicht dabei und hat dann bei weiteren Untersuchungen im Krankenhaus festgestellt, dass er sich doch eine kleine Fraktur zugezogen hat in diesem Schulter-Oberarm-Bereich. Das heißt, sein Start für Le Mans steht jetzt auch, steht ein großes Fragezeichen dahinter. Also er ist wirklich so der Pechvogel in dieser Saison. Hatte sich ja schon bei dem Crash mit Marquez in Portugal Portugal verletzt, ist ausgefallen eine Weile, musste pausieren. Also er hat das Pech so ein bisschen am Schuh kleben, denn ich glaube, er wäre nicht so schlecht dabei gewesen im Rennen, aber es hat nicht sollen sein.
Gerald, kannst du einem Laien wie mir mal erklären, warum eine Kette reißt? Also beim Fahrrad kann ich es verstehen und da kann ich es auch nachvollziehen.
Vielleicht war die Spannung zu groß oder vielleicht war sie auch zu abgenutzt, weil sie tauschen sie auch nicht vor jedem Training. Vielleicht war es einfach nur Pech. Ja, kannst dir nicht genau sagen, weil es passiert halt so selten in der MotoGP. Ja, keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist Maverick Viñales die Kette gerissen und deswegen konnte er nicht mehr in die Ränge fahren und ist dann ausgefallen. Und am Ende steht für Aprilia ein eher ernüchterndes Wochenende. Aleix Espargaró auf Platz 5 gefahren und hatte ja in der Startaufstellung noch mit Platz 1 mit der Pole Position geglänzt. Wo wir bei ernüchterndem Wochenende sind, da können wir auch gleich mal zu Honda gehen, Gerald. Takaaki Nakagami auf Platz 9 am Ende. Augusto Fernandes auf Platz 13 und Stefan Bradl noch auf Platz 14 gefahren. Ansonsten war nicht viel zu holen wieder für die Honda. Man tritt nach wie vor auf der Stelle, oder?
Ja, also zuerst hat das Wochenende mal mit Marc Marquez begonnen. Der ist am Donnerstag an der Strecke gewesen und hat auch eine Pressekonferenz gegeben und eben erklärt, warum er in Jerez noch nicht fahren kann. Und zwar der Knochen, den er sich da in Portimao bei dem Unfall da mit Oliveira, wo er den in Oliveira reingeprallt ist. Oliveira ist eigentlich der große Pechvogel der bisherigen Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, kann man nur hoffen, dass ihm bald wieder gut geht. Aber er meinte, das war doch ein recht komplizierter Bruch und die Ärzte haben hier 6 bis 8 Wochen Genesungszeit vorgeschrieben, was da normal ist bei so einer Verletzung. Und es hätte auch passieren können, dass der Knochen bricht, während er jetzt hier einfach fährt. Also vielleicht gar nicht mal bei einem Sturz, sondern einfach durch die Belastung des MotoGP-Motors. Und dann könnte er jetzt dann nicht mehr bremsen oder so. Das wäre einfach viel zu gefährlich gewesen. Und wenn er sich da nochmal verletzt hätte, dann wäre es auch schwierig gewesen, da wieder eine Operation durchzuführen, dass das alles wieder in Ordnung ist, so halbwegs in Ordnung ist. Und das hätte die Karriere von Marc Marquez echt extrem gefährden können, dass er vielleicht dann überhaupt nicht mehr fahren kann. Und deswegen hat man einfach entschieden, okay, er wartet noch 2 Wochen. Es wird am Dienstag vor Le Mans noch einmal eine gründliche Untersuchung geben. Und dann wird entschieden, ob er in Le Mans fahren kann. Sein Arzt, da hat unser spanischer Kollege ein Interview mit dem Arzt gemacht, der ihn operiert hat und hat gesagt, er sieht für Le Mans realistischer aus, dass er das Comeback geben wird. Allerspätestens ist er in Mugello wieder dabei. Ja, also da braucht der Knochen noch ein bisschen Ruhe. Okay, ist gut mit seiner Vergangenheit, dass da jetzt nichts mehr überstürzt wird nach einer Operation, sondern dass da abgewartet wird, bis der Knochen wirklich verheilt ist und die Ärzte sagen, passt, du kannst gefahrlos fahren. Ja, und ansonsten, ich meine, Austin war ein Ausreißer nach oben. Da hat Rins eigentlich die Kohlen aus dem Feuer geholt mit einer Wahnsinnsleistung und dem Sieg. Jerez war natürlich jetzt wieder der Boden der Tatsachen bei Honda. Da ist halt gar nichts gegangen. Juan Mir ist am gesamten Wochenende 4-mal gestürzt. Der ist auch im Sprint gestürzt und im Hauptrennen. Mit 8 Stürzen in dieser Saison führt er mittlerweile die Crash-Statistik an, diese unrühmliche Tabelle. Also da sieht man, dass es für ihn und auf der Honda halt momentan noch immer nicht gut läuft.
Traut er sich noch aufs Motorrad?
Naja, er sagt, er fährt, aber wenn er versucht, ein bisschen zu pushen, geht das Vorderrad weg und er liegt auf der Nase. Und das Gleiche ist Alex Rins im Rennen passiert auch. Ja, ich meine, Rins ist in der ersten Runde gestürzt und mir in der zweiten Runde. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit von Marc Marquez, dass die Honda halt übers Vorderrad halt oft kritisch zu fahren ist, wegrutscht. Und die ehemaligen Suzuki-Fahrer stehen da auch vor dieser Herausforderung, dass man da technische Lösungen findet, ja, die Honda einfach suchen muss. Ja, im Sprint ist Nakagami auch gestürzt, dann eben, du hast es angesprochen, 9. Platz, ist er geworden, ja, 9. Bradl hat 2 Punkte geholt als 14. gut. Es ist seine Aufgabe, das Rennen als Testfahrer durchzufahren. Er hatte das neue Aerodynamikpaket drauf gehabt. Da ist es wichtig, wenn man, wie Juliane gesagt hat, dass man im Rennen in einer Gruppe fährt, um dann zu sehen, wie die Auswirkungen der Aerodynamik sind und nicht, dass man immer nur die ganze Zeit alleine fährt wie beim Test. Also er hat seine Aufgabe da gut erfüllt, weil er ist ja auch schon gestürzt bei seinem letzten Rennensatz, wo er Ersatz für Marquez war. Ja, es ist für Honda extrem schwierig. Es ist jetzt beim Test beim Testtag in Jerez am Montag, wird jetzt wirklich das Kalex-Chassis zum ersten Mal getestet mit Stefan Pradl auf der Strecke. Die anderen Honda-Fahrer bekommen das Aerodynamik-Paket, mit dem Pradl eben das Grand Prix-Wochenende bestritten hat. Also sie werden jetzt sicher nicht den Stein der Weisen finden, ja, und es bleibt halt für Honda weiterhin schwierig, ja.
Juliane, und einen Stein der Weisen finden ist eine Sache, aber Juliane, es wird ja auch nicht besser, wenn einfach nur Marc Marquez wiederkommt und dann sind alle Sorgen weg, oder? Ist man aller Sorgen ledig?
Nee, vor allem, weil ja auch er die Rennen, die er bis jetzt in dieser Saison bestritten hat oder das, was er über die Honda gesagt hat, ja jetzt auch nicht so klang, als ob er mega zufrieden wäre. Also auch er hatte ja seine Probleme, hat über die Beschleunigung, fehlende Traktion geklagt. Das hat auch Nakagami an diesem Wochenende wieder gesagt. Sobald er ans Gas geht, aus der Kurve raus, dreht das Hinterrad durch und er hat keine Chance, da irgendwie Zeit gut zu machen. Im Gegenteil, sie verlieren eben Zeit. Also auch für Marc Marquez war ja nicht alles rosig. Und auch er hat mit dem Motorrad zu kämpfen, ist dann wie bei dem Manöver in Portugal eben ein bisschen überambitioniert, dann passieren solche Stürze, er verletzt sich wieder. Das ist ja auch bei Joan Mir, wenn der immer wieder stürzt, auch nur eine Frage der Zeit, bis dann mal was Schlimmeres passiert. Und ich fühle mich da dann leider auch an so Fahrer wie Jorge Lorenzo oder eben Paul Espargaro erinnert, die es auch bei Honda versucht haben, die ja gute Fahrer sind, die das Fahren ja nicht verlernt haben und die bei Honda auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Und ich hoffe nicht, dass das in einem Joan Mir passiert und dass Honda, muss man ja leider so sagen, noch so einen Fahrer verbrennt, sondern dass sie wirklich gemeinschaftlich, weil es sind jetzt wirklich viele gute Fahrer in dem Team, beziehungsweise bei dem Hersteller, mit Joan Mir, mit Alex Rins, mit Marc Marquez, wenn er denn wiederkommt, und mit Nakagami, der ja nun auch nicht nur langsam um die Strecke schleicht. Also insofern muss man da doch irgendwie eine Lösung finden, um es allen Fahrern leichter zu machen, auch wenn die alle natürlich so ihren Stil haben, aber irgendwie denkt man, es muss doch irgendwie mal der Knoten platzen. Vielleicht ist es das Kalex-Chassis. Es wäre zu hoffen, dass das jetzt der heilige Gral ist und damit alles besser funktioniert. Aber wir wissen leider, dass es so einfach wahrscheinlich nicht sein wird. Aber es ist natürlich traurig, für so einen ja in der Vergangenheit erfolgreichen Hersteller wie Honda jetzt immer noch wiederholt so hinterherzufahren und da irgendwie keine Lösung zu finden. Also es ist immer noch leider ein Trauerspiel.
Du hast mir eben die Worte aus dem Mund genommen, wo du gerade auch Jorge Lorenzo und so erwähnt hast und Paul Espargaró. Das ist ja, Honda scheint so ein bisschen das Talentverbrennungsprojekt zu sein. Für Marc Marquez wurde die Maschine in den letzten Jahren immer nur auf ihn ausgerichtet. Das ist so, als wenn man Golf für mich ausrichten würde und der Rest der Welt passt nicht hinter das Lenkrad, weil der Sitz zu weit weg ist, weil ich 2 Meter groß bin. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Nee, es kann nicht die Lösung sein und man sieht ja auch, was die Konsequenz ist. Marc Marquez war dann verletzt, konnte lange nicht mitfahren, lange nicht mitentwickeln. Ergo, das Motorrad funktioniert mit keinem anderen Fahrer und auch nicht mit ihm. Also ne, jetzt hat man das Dilemma, dass irgendwie sich kein Fahrer mehr so richtig wohlfühlt mit dem Motorrad und man eigentlich von null anfangen muss, beziehungsweise jetzt so viele verschiedene technische Lösungen schon ausprobiert hat, dass irgendwie nichts mehr funktioniert. Also man hat sich da vielleicht auch verrannt. Natürlich hat man jetzt neuen Input durch die Suzuki-Fahrer, durch auch den neuen Technikchef, der ja auch von Suzuki kam. Also man versucht da schon neue Wege zu gehen. Noch fruchtet das halt nicht. Aber wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Die Saison dauert ja noch ein paar Rennen. Insofern vielleicht finden sie wirklich was. Aber klar ist auch, wenn sie nichts finden und wenn es so weitergeht, auch für einen Marc Marquez, der dann vielleicht nur auf seinen absoluten Paradestrecken wie auf dem Sachsenring so ein bisschen was ausrichten kann, dann wird er auch sagen, ich gucke mir das nicht noch eine Saison an. Er hat ja einen Vertrag bis Ende 2024. Werden wir mal sehen, ob der Vertrag die Tinte wert ist, mit der er geschrieben ist. Wir wissen, so ein Vertrag ist nicht in Stein gemeißelt. Die Frage ist, wo soll dann ein Marquez hin? Also alle anderen Teams sind ja irgendwie versorgt mit Fahrern und da steht dann selbst ein Topfahrer wie er da und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ist alles nicht so einfach, aber wir hoffen mal, dass sie zumindest in der Lage sind, Schritte nach vorne zu machen, um nicht mehr so ganz hinterher zu fahren. Dass Ausreißer nach oben möglich sind, haben wir ja mit Alex Rins gesehen. Das sollte sie ja eigentlich auch motivieren, da irgendwie dran anzusetzen und drauf aufzubauen.
Ja, Wir sind nicht sauer auf Honda, wir sind einfach nur enttäuscht von Honda.
Ja, es macht einen traurig, weil man will natürlich nicht, dass so ein Name mit so vielen starken Fahrern solche Probleme hat. Ja, und das schon so lange jetzt auch. Also das zieht sich ja wirklich durch. Und es ist einfach, ja, auch verschwendetes Talent, denkt man dann immer so. Man würde ja Joan Mir und Alex Rins auch mal, ne, Erfolgserlebnisse gönnen wie Rins in Austin. Und das nicht nur einmal in der Saison, sondern wirklich konstanter.
Gerald, wo wir gerade über große Namen, Enttäuschungen und hinter den Erwartungen zurückbleiben sprechen, da können wir ja gleich mal auf Yamaha zu sprechen kommen. Yamaha nur noch mit zwei Motorrädern hier in diesem Jahr unterwegs, wir haben schon drüber gesprochen häufiger. Fabio Quartararo am Ende auf Platz 10, Franco Morbidelli auf Platz 11. Das ist aber auch nicht der Stein der Weisen.
Ja, die japanischen Hersteller bereiten uns natürlich Sorgen. Ja, ich meine, wenn du dir die Konstrukteurswertung anschaust, sind sie auf den letzten Plätzen. Honda hat ein paar Punkte mehr auf dem Konto, weil eben Rins das herausgerissen hat da in Austin. Aber wenn wir jetzt uns unter Anführungszeichen diesen tollen Erfolg mal kurz wegdenken, dann schaut es für Honda in der Konstrukteurswertung auch sehr, sehr trist aus. Und ich finde, man müsste das auch ein bisschen aus einem größeren Kontext betrachten bei beiden Herstellern. Weil wenn wir auf Honda blicken, im Endeffekt, das Motorrad wurde von Pedrosa und Stoner vor über 10 Jahren entwickelt und damals noch für die Bridgestone-Reifen, die extrem starken Vorderreifen hatten. Ja. Also das war das Konzept voll auf den Vorderreifen und den zu nutzen. Und wie dann auch die Umstellung war auf Michelin, war eben der Vorderreifen nicht so stark, die Hinterreifen besser und man hat auch gesehen, dass Marc Marquez auch dann angefangen hat, einfach extrem viele Stürze zu haben, um das Limit auszuloten. Honda hat das prinzipielle Konzept aber nie verändert. Marquez konnte damit halt umgehen, alle anderen Fahrer nicht, ja. Und Marquez war damit trotzdem erfolgreich, ja. Also es hat für ihn funktioniert. Und wenn wir uns zurückerinnern, 2019 war vielleicht eine seiner besten Saisons überhaupt, wo er wirklich das Feld dominiert hat. Warum sollte Honda was ändern vom Konzept vom Motorrad, ja? Gleichzeitig hat aber vor allem dann schon Ducati ein ganz anderes Konzept eingeschlagen. Aprilia hat das dann gecheckt, ja, hat das dann auch versucht, in diese Richtung zu gehen. KTM ist auch nachgezogen und Honda ist einfach am gleichen Level geblieben. Und dann ist Marquez ausgefallen, war ewig nicht da und du bist auf einmal von heute auf morgen in der Bredouille, ja. Und Honda hat im vergangenen Jahr das Konzept eben geändert mit mehr Gewicht aufs Hinterrad und so, um mehr diesen Weg zu verfolgen, den Ducati, Aprilia und mittlerweile auch KTM verfolgen. Und jetzt geht es halt darum, bei der Aerodynamik einen weiteren Schritt zu machen. Das ist auch schon klar seit vergangenen Sommer ungefähr, dass man da jetzt nachbessern muss, was halt ein sehr komplexes Thema ist. Aber wie gesagt, heute in Jerez wird wieder Aerodynamik getestet bei Honda. Und ich glaube, dass sie insgesamt schon langsam den richtigen Weg eingeschlagen haben. Es wird wahrscheinlich noch dauern, bis sie das Gesamtpuzzle zusammenbringen, aber ich glaube, Honda wird es irgendwann wann hinbringen, weil sie diesen Konzeptwechsel prinzipiell schon vollzogen haben. Yamaha hat diesen Konzeptwechsel nicht vollzogen. Die fahren immer noch mit dem mehr oder weniger gleichen Motorradkonzept wie seit mehr als 10 Jahren. Wenn du dir die Yamaha anschaust, die sieht auch optisch ganz anders aus mittlerweile als alle anderen Motorräder und die müssten hier ein weißes Blatt Papier nehmen und ein neues und das aktuelle MotoGP-Konzept nehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt der V4-Motor sein. Ich glaube schon, dass man mit einem reinen Vierzylinder auch konkurrenzfähig sein kann. Aber die komplette Geometrie vom Motorrad muss komplett geändert werden, von Gewichtsverlagerung und. Ja. Du musst in der Aerodynamik extrem viel investieren, extrem viel Forschung betreiben, eigentlich das ganze Motorrad mittlerweile auf die Aerodynamik abstimmen. Und da ist Yamaha Lichtjahre weg, ja, und das ist klar, dass Quartararo dann sagt, Yamaha schläft. Die probieren zwar viel, aber sie doktern an einem Konzept herum, das veraltet ist und nicht mehr der Zeichen der Zeit ist. Und deswegen glaube ich, dass es wird dauern, aber ich glaube, dass Honda vor Yamaha den Stein der Weisen finden wird und es ist halt offen, was Yamaha macht, weil die müssten eigentlich so, wie es auch Honda eingeschlagen hat, einen kompletten Konzeptwechsel machen.
Aber Juliane, das, was Gerald jetzt gerade gesagt hat, das hört sich für mich alles so ein bisschen an, als ob Yamaha das Interesse an der MotoGP verloren hat. Ich meine, es sind nur noch zwei Motorräder dann von Yamaha in der MotoGP. Könnte das Unfassbare passieren und dass sich Yamaha irgendwann verabschiedet aus der MotoGP?
Ausschließen würde ich nichts. Also bei Suzuki hat uns das ja auch alle getroffen wie ein Schlag. Ja. Da ist ja keiner davon ausgegangen, dass sie, nachdem Joan Mir Weltmeister geworden ist, so kurz danach und wo sie auch noch um Siege mitkämpfen konnten, aussteigen. Das kann natürlich passieren. Und wenn die Erfolglosigkeit in Anführungsstrichen so weitergeht, wird das sicherlich auch eine Option sein, die irgendwann auf dem Tisch landet. Aber das wünschen wir uns natürlich nicht. Je mehr Hersteller, umso besser. Und wir wissen ja, dass Yamaha in der Vergangenheit durchaus erfolgreich war, gerade mit Quartararo. Aber es ist natürlich ein extremes Zeichen, wenn auf so einer Strecke wie Jerez, wo Quartararo im Vorjahr noch mit Bagnaia um den Sieg gekämpft hat, also am Ende des Rennens ihn fast noch eingeholt hätte, um zu gewinnen, sprich Zweiter geworden ist und in Jerez auch noch nie schlechter als aus der ersten Startreihe gestartet ist und dieses Mal von Startplatz 16 losfährt und im Rennen dann natürlich auch aufgrund von Strafen nur Zehnter wird, also ja, nichts, aber auch rein gar nichts mit der Vergabe der Podestplätze zu tun hat, dann ist es natürlich ein absolutes Alarmzeichen. Jerez ist eine Strecke, die Quartararo liebt und wo er mit der Yamaha immer auch den Unterschied machen konnte, weil das Handling gut war, weil der Kurvenspeed gestimmt hat, weil das Turning stark war. Und er sagt ja selbst, diese Stärken, die verlieren wir von Jahr zu Jahr mehr. Und jetzt sind sie quasi weg. Also man hat, nachdem ja Quartararo auch im letzten Jahr immer wieder über diesen Top-Speed-Nachteil geklagt hat, zwar mehr Power beim Motor gefunden, die brauchte man jetzt aber in Jerez nicht, hat kurze Geraden, also da ist Top-Speed jetzt nicht so das Erfolgskriterium, aber dafür findet man halt auch den Kurvenspeed, mit dem man immer den Unterschied machen konnte, nicht mehr. Das heißt, der Vorteil ist weg und Quartararo kämpft mit stumpfen Waffen und es frustriert ihn natürlich enorm. Mhm. Also über den Titel spricht er schon gar nicht mehr, weil der ist utopisch für diese Saison. Aber er sagt halt auch, er sieht nicht, dass daran irgendwas geändert wird. Also wie Gerald eben schon gesagt hat, die schlafen. Also die 5 Jahre, die er jetzt bei Yamaha fährt, sagt er, hat er keine großen Verbesserungen gesehen. Es war immer dieselben Stärken, die er ja bis zu einem gewissen Grad gut nutzen konnte. Also er ist ja Weltmeister geworden, hat im vergangenen Jahr noch lange um den Titel mitkämpfen können. Und jetzt sind aber auch diese Stärken weg, nachdem man am Motor gearbeitet hat, aber wahrscheinlich alles andere vernachlässigt. Aerodynamik ist ein gutes Stichwort. Also da hängt Yamaha Lichtjahre hinterher. Das sagt auch selber Quartararo, der ja in der Vorsaison auf eine alte Konfiguration umgestiegen ist, nachdem das mit den neuen Teilen nicht funktioniert hat. Also da gibt es jetzt noch mehr Baustellen als vorher und das kommt dann eben dabei raus. Und dann hat er noch das Pech im Rennen mit diesem Startcrash, für den die Rennkommissare ihn dann bestraft haben mit einer Long-Lap-Penalty. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, darüber kann man sich sehr gut streiten, weil er da ja auch mehr oder weniger Passagier war, zwischen zwei Fahrern eingeklemmt. Dann hat er diese Long-Lap-Penalty gemacht, aber nicht korrekt ausgeführt, weil er über die weiße Farbe gefahren ist. Das ist in der Long-Lap verboten, also musste er sie nochmal machen. Insofern muss man ja froh sein, dass er noch Zehnter geworden ist. Aber das ist dann noch das i-Tüpfelchen auf der Torte, die gerade so gar nicht schmeckt. Also das war wirklich ein absolut katastrophales Rennwochenende für Quartararo. Und das Schlimme ist, dass er jetzt auch in diesen Montagstest gegangen ist und gesagt hat, ich erwarte nicht wirklich, dass da was kommt und dass wir uns großartig verbessern werden und was finden werden. Also die Aussicht, dass er auf anderen Strecken wahnsinnig viel mehr kämpfen kann, vorne mitkämpfen kann, ist eben auch relativ begrenzt. Also da rauchen im Moment sehr viele Köpfe und es herrscht schlechte Stimmung bei Yamaha.
Schlechte Stimmung kriege ich auch, wenn wir die ganze Zeit über Yamaha sprechen, weil das ist wirklich eine ganz frustrierende Geschichte und Gerald und ich, wir haben eben nochmal drüber nachgedacht, wir machen den Podcast jetzt seit 6 Jahren und irgendwie seit 6 Jahren sprechen wir über Yamaha als Sorgenkinder und dass da so gar nichts passiert, das ist wirklich bemerkenswert und ich möchte nicht und ich hoffe nicht, dass das irgendwann Yamaha sagt, okay, wir haben das Interesse verloren und wir werden uns aus der MotoGP zurückziehen. Mal gucken, wie es dann jetzt in den nächsten Wochen weiterlaufen wird. Gerald, haben wir noch was zu den Tests zu sagen? Was passiert noch heute oder was erwartest du heute noch, was wir bislang noch nicht angesprochen haben?
Also bei den Tests erwarte ich jetzt nicht so extrem viel. Wie gesagt, Honda wird ein Chassis von Kalex testen. Da wird man sehen, was da der Weg ist, ob man das dann weiterverwendet oder nicht. Fokus liegt bei vielen auf Aerodynamik-Konfigurationen. Ansonsten, ein Testtag ist am Montag nach einem Rennen immer sehr schwierig zu interpretieren, auch für die Fahrer und für die Ingenieure, weil die Strecke extrem guten Grip hat vom Rennwochenende. Es hat auch nicht geregnet seit diesem kurzen Tropfen am Samstag, späten Vormittag. Und das ist dann wieder was. Also es kann rein theoretisch sein bei so einem Test, dass man, da fahren dann alle Fahrer 100 Runden, also da wird auch nochmal extrem viel Gummi gelegt und man ist am Nachmittag der Meinung, hey, passt, wir haben was gefunden, Motorrad fühlt sich geil an, alles perfekt. Dann kommt man zum nächsten Rennwochenende am Freitag, wo die Strecke eben noch schmutzig ist, kein Grip hat, fast im ersten Training und es funktioniert gar nichts. Ja, und dann fragst du dich, hey, aber es hat doch beim Test super funktioniert. Also das sind diese unterschiedlichen Gripverhältnisse oft, deswegen ist ein Test am Montag gut, aus Kostengründen, weil natürlich alle vor Ort sind und man da nicht irgendwo hinfahren muss, um da einen eigenen Test zu machen. Aber für die Aussagen selber ist es schwierig zu interpretieren. Und ich erwarte da im Endeffekt jetzt nichts Dramatisches, Großes oder so. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt da irgendeine Marke den magischen Kniff findet und plötzlich anfängt, alles zu dominieren. Also das glaube ich nicht.
Wir werden es erleben und wir werden es dann vielleicht schon in Le Mans erleben, ob in irgendeiner Weise was passiert ist und ob Fortschritte gemacht worden sind bei diesen Rennen. Francesco Bagnaia gewinnt vor Brad Binder und Jack Miller den Grand Prix von Jerez. Jorge Martin auf Platz 4 und Aleix Espargaró auf Platz 5. In der Gesamtwertung führt Francesco Bagnaia mit 87 Punkten. Dahinter Marco Bezzecchi, der an diesem Wochenende so gar nichts gerissen hat, nur einen Punkt geholt hat insgesamt, 65 Punkte für ihn. Brad Binder auf Platz 3, vor Jack Miller und Maverick Vinales auf Platz 5. Das war die MotoGP an diesem Wochenende in Jerez und in 14 Tagen geht es weiter mit dem Rennen in Le Mans. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die Moto2 und die Moto3 sprechen, weil in der Moto2 macht sich ein Name und ein Fahrer breit, der ja eigentlich auch nicht mehr lange eben hinarbeiten muss, wohl bis er in der MotoGP ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk. In der Moto2 hat am Wochenende Sam Lowes zum ersten Mal ein Rennen in dieser Saison gewonnen. Nach einem wirklich unterdurchschnittlichen Saisonstart von ihm liegt er jetzt wieder auf Platz 5 in der Fahrerwertung. Die Geschichte allerdings des Wochenendes ist Pedro Acosta, der hier auf Platz 2 gefahren ist und hier in der Fahrerwertung jetzt den Vorsprung sogar noch ein bisschen ausgebaut hat. Alonso Lopez ist auf Platz 3 gefahren. Juliane, ich habe es eben schon anmoderiert. Irgendwann wird ein Team darüber nachdenken müssen, ihm einen Platz in der MotoGP zu geben, weil die Entwicklung von Pedro Acosta, die ist ja schon Lichtgeschwindigkeit.
Ja, also er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die MotoGP und das war er ja auch schon quasi, als er in der Moto3 alles in Grund und Boden gefahren hat. Da sind ja schon alle durchgedreht. Jetzt ist er in seiner zweiten Saison in der Moto2 und stand in allen vier Rennen bis auf Argentinien, also in drei von vier Rennen auf dem Podest, zweimal gewonnen, jetzt Zweiter geworden. Er musste sich zwar dieses Rennen deutlich geschlagen geben, konnte Sam Lowes nicht die Stirn bieten. Der ist da souverän vorne weggefahren, aber er hat einen starken zweiten Platz eingefahren, ist jetzt WM-Leader, weil er eben einen Sieg mehr hat als Abolino, der Zweiter ist. Und ja, es scheint, dass ihn nichts aus der Ruhe bringen kann. Insofern wird es für die anderen schwer. Also ich denke jetzt nicht, dass Sam Lowes, auch wenn er hier einen wirklich starken Sieg eingefahren hat, jetzt immer vorne mitkämpfen wird, weil er doch eher ein Kandidat ist, für den die Konstanz noch nicht so da ist. Und insofern wird es schon eine Geschichte, die nur über Acosta gehen wird. Also wenn er sich nicht verletzt und seine Coolness beibehält, dann wird es, glaube ich, für alle anderen eine schwierige Kiste. Und ja, dann wird sich im Laufe der Saison schon relativ deutlich abzeichnen, ob und bei wem er in der MotoGP dann nächstes Jahr fahren wird. Aber bei wem ist wohl nicht die Frage, weil er ist ja ein KTM-Zögling. Insofern wird das dann eine relativ klare Sache sein.
KTM wird ja einen Teufel tun und sagen, hier kann es auch woanders hingehen, oder?
Nee, also das haben sie ja schon bei Raúl Fernández nicht zugelassen. Ja. Der wurde ja im ersten Jahr dazu gezwungen, quasi für eine KTM-Marke zu fahren. Und das werden sie auch bei Acosta nicht zulassen. Und ja, ich denke, er wird da auch nicht unbedingt protestieren, sondern der Familie treu bleiben.
Gerald, kannst du festmachen, was Pedro Acosta so stark macht?
Ein absolutes Naturtalent, ja. Und sicher vom puren Talent ein Ausnahmefahrer wie ein Marc Marquez, wie ein Valentino Rossi. Jemand, der so mit Talent gesegnet ist, dass das eben nur alle 10 Jahre oder so vorkommt, dass da jemand so heraussticht. Weil was er eben in der Moto3 gezeigt hat, war gigantisch. Letztes Jahr ein bisschen Verletzungspech gehabt, aber auch hervorragende Rennen gezeigt und Rennen gewonnen in seiner Rookie-Saison. Und jetzt, ich meine, der fährt erst seine 3. Saison in der Weltmeisterschaft und wenn man ihm zuschaut und auch zuhört, hat man das Gefühl, das ist ein alter Haudegen, der ist mit allen Wassern gewaschen und so, ja, aber der ist noch so jung und eigentlich so unerfahren und hat so einen Speed. Und ich meine, er wollte hier natürlich das Heimrennen gewinnen, das ist ganz klar. Und das war seine Intention von Anfang an. Aber als er gesehen hat, dass er ein bisschen Probleme kriegt mit dem Vorderreifen und Sam Lowes einfach wegzieht, hat er jetzt nicht versucht, irgendwie auf Biegen und Brechen dran zu bleiben und dann ein verrücktes Manöver zu machen, weil er weiß, dass Sam Lowes im Prinzip in der WM keine Rolle spielen wird. Dann hat er gesagt, okay, dann muss ich halt den 2. Platz mitnehmen und ich habe meine WM-Punkte und passt, weil Arbolino vor allem ein paar Probleme hat und dahinter war. Also Acosta ist als Gesamtpaket so reif irgendwie und so souverän, das ist schon beeindruckend. Die einzige Schwäche, die ich bis jetzt bei ihm gesehen habe, ist im Regen, ist er halt nicht gut. Und das ist etwas, woran er natürlich für die Zukunft arbeiten muss.
Ja. Juliane, wir sollten allerdings auch den Sieger nicht in irgendeiner Weise unterschlagen. Hier, Sam Lowes hat sein erstes Rennen in dieser Saison gewonnen. Das war ein sehr stiller Saisonstart von ihm bislang.
Ja, muss man leider so sagen, er ist absolut unter dem Radar gefahren und auch was die Titelambitionen, die er durchaus auch er hat, angeht, absolut unter den Erwartungen geblieben. Aber jetzt mit dem Start oder der Rückkehr nach Europa, dem Start der richtigen Europasaison, weil ja jetzt mehrere Europarennen kommen, hat er eine gute Basis für sich gefunden und er sagt selber, jetzt kommt das Selbstvertrauen langsam zurück und das hat er ab Freitag schon bewiesen, war in den Trainings gut dabei, hat dann die Pole Position eingefahren, hat aber da noch selber gesagt, ja, ich weiß nicht, ob meine Pace wirklich gut genug für den Sieg ist, aber fürs Podium rechne ich mir Chancen aus und dass er dann am Sonntag so wegzieht, und da doch relativ deutlich dann gegenüber Acosta und vor allem gegenüber dem Rest, der ja noch viel weiter zurücklag, gewinnt. Das war schon echt eine Ansage und hat mich auch für ihn gefreut, weil er dann auch einer ist, der, wenn er dann mal gut im Rennen liegt, es auch gerne mal wegschmeißt. Also man nennt ihn nicht umsonst Crashlows. Insofern haben wir dann immer schon so gewitzelt in unserem Redaktionschat, wann wird er wohl stürzen, wann schmeißt er es weg? Aber er hat es nicht weggeschmissen, er blieb fehlerfrei, hat es wirklich sehr souverän durchgezogen und man gönnt es ihm dann auch wirklich. Also es war eine fehlerfreie Leistung von ihm und wie gesagt, selbst seine Acosta konnte da nicht mithalten, insofern mehr als verdient.
Sam Lowes ist da mit auch auf Platz 5 in der Fahrerwertung vorgefahren mit seinen 25 Punkten, die er am Wochenende geholt hat. 20 Punkte hat Pedro Acosta draufgepackt, liegt jetzt bei 74 Punkten und ist punktgleich mit Tony Arbolino, der hier einen 4. Platz geholt hat. Platz 3 im Moment in der Fahrerwertung für Aaron Canet, der 11 Punkte gesammelt hat und damit auf Platz 3 ist Alonso Lopez mit seinem 3. Platz auf Platz 4. Gerald, Tony Arbolino, Pedro Acosta, könnte das ein Zweikampf für den Rest der Saison sein?
Ja, ich glaube schon, dass sich das weiterhin so andeutet. Wir dürfen nicht vergessen, Tony Arbolino war nur auf Startplatz 10, also absolut keine gute Ausgangsposition für die enge Moto2-Klasse. Hat da einen sehr guten Start gehabt, also er war relativ schnell, ich glaube sogar nach der ersten Runde schon 4. vorne dabei in der Spitzengruppe. Hat dann in der Verfolgergruppe halt kämpfen müssen, auch mit Ayokura, der leider gestürzt ist. Und hat da an einem für ihn sehr schwierigen Tag mit einer schlechten Ausgangsposition mit Platz 4 noch optimale Punkte rausgeholt, ja. Und wenn du an einem schlechten Tag Vierter wirst, dann ist das auch ein gutes Ergebnis im Endeffekt, ja. Wenn man jetzt auf das Gesamtbild Weltmeisterschaft im Blick hat, ja. Weil wenn wir sehen, Acosta in Argentinien hat nur 4 Punkte geholt, das war natürlich ein schlechtes Ergebnis an einem schlechten Tag, ja. Also da hat das Tony Arbolino hier gut gemacht, finde ich. Und die 2 kristallisieren sich hier schon weiterhin als die bestimmenden Fahrer der Saison heraus. Aaron Canet ist zwar auch noch dabei von den Punkten mit 22 Punkten Rückstand, aber bei ihm ist noch natürlich immer die Frage, er hat immer noch nicht sein erstes Moto2-Rennen gewonnen. In Portugal war er beim Saisonauftakt Zweiter, da hat man gedacht, okay, ja, er ist einer der Kandidaten, die um den WM-Titel mitkämpfen, aber jetzt war er auch seither eher meistens da in dieser Verfolgergruppe dabei und hat jetzt nicht so viele Akzente setzen können. Und ansonsten, muss ich ehrlich gesagt sagen, sehe ich jetzt momentan keinen, der hier an der Spitze wirklich mit Acosta und Arbolino vielleicht mithalten kann auf die Saison gesehen. Bei Ayogura müssen wir noch abwarten, der hatte eine Verletzung, hat im Winter kaum testen können, hat dann die ersten Rennen verpasst. Hat jetzt in Jerez wieder mal einen guten Speed gezeigt, also er kommt langsam wieder retour auf das Level, das wir uns eigentlich von ihm erwarten und wir im vergangenen Jahr von ihm schon gesehen haben, hat es aber weggeschmissen. Ja, müssen wir schauen, wie lange er noch braucht, um wieder da wirklich zu seiner Topform zu finden, und dann kann er vielleicht wieder mitmischen mit Acosta und Arbolino. Aber momentan hat er einen WM-Punkt am Konto, und das aufzuholen gegen einen starken Acosta wird für Ogura wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein in diesem Jahr.
In der Moto2 führen Pedro Acosta und Tony Arbolino die Fahrerwertung an mit 74 Punkten. Ich habe es gesagt. In der Moto3, wo wir ja immer auch so ein bisschen, also so einen kleinen Zufallsfaktor drin haben, weil diese Rennen so unglaublich eng sind, haben wir jetzt allerdings einen Fahrer gehabt, der zum zweiten Mal hintereinander ein Rennen gewonnen hat. Und das ist Ivan Ortola. Juliane, Ivan Ortola gewinnt das Rennen, nachdem er die ersten beiden Rennen beide mal null geschrieben hat, hat er jetzt zwei Rennen hintereinander gewonnen. Da läuft's aber richtig.
Ja, absolut. Vor allem, weil er ja, wenn wir uns erinnern, in Austin auch eine absolute Aufholjagd gezeigt hat. Er hat ja diesen Faststurz in den ersten Kurven, ist dann weit zurückgefallen und hat sich durchs Feld kämpfen müssen und dann noch gewonnen. Dieses Mal hat er gezeigt, er kann auch konstant vorne in der Spitzengruppe mitkämpfen und gewinnen. Das war bis zum Schluss nicht wirklich klar. Bleiben alle sitzen, kommen alle ins Ziel und wer macht das Rennen dann am Ende? Weil es war wieder am Ende zumindest so ein typisches Gruppen-Moto3-Rennen. Zwar hatte sich das Feld zwischendurch immer mal so ein bisschen Ziehharmonika-mäßig auseinandergezogen, aber am Ende waren es doch so acht, neun Fahrer, die um die Podestplätze gekämpft haben. Und da ging es auch ordentlich zur Sache. Also da wird ja nicht Kontakt gescheut, sagen wir mal, in der Moto3. Und eigentlich sah es so aus, als ob Jaume Massia hier das Rennen machen würde. Der hat die letzte Runde als erster begonnen, wurde dann aber sowohl von Ortola als auch von David Alonso noch abgefangen. Und Ortola hat sich dann kurz vor Schluss noch den Alonso zurechtgelegt und eben den Back-to-Back-Sieg gefeiert. In der Moto3 muss man das erstmal schaffen, zwei Siege hintereinander. Also er ist damit auch in der WM ordentlich nach vorne gekommen, ist jetzt Dritter. Also vielleicht mischt er da in seinem zweiten Moto3-Jahr auch noch im Kampf um den Titel mit. Also zwar hatten wir ja in der Vergangenheit vor allem Holgado und vielleicht auch Moreira auf dem Zettel, aber die haben diesmal nicht wirklich um den Sieg mitkämpfen können. Insofern drängt sich da ein Ortola jetzt auch noch mit dazwischen. Und positiv zu nennen ist auch ein David Alonso, der fährt seine Rookie-Saison und kämpft hier bis zum Schluss um den Sieg mit und muss sich dann am Ende nur ganz knapp Ortola geschlagen geben. Also die Rookies in dieser Saison, die gefallen mir auch wirklich gut, mit Rueda als auf Platz 5 ein weiterer zu finden. Also die, die lassen nichts anbrennen, kämpfen da schon mit den alten Haudegen sozusagen in der Moto3, sofern man das überhaupt so sagen kann, vorne mit. Rogato diesmal nur in Anführungsstrichen Rang 6, zwar auch wichtige Punkte geholt, aber es hat für den Sieg nicht ganz gereicht. Und Moreira ist ja von relativ weit hinten gestartet und konnte sich dann immerhin noch auf Platz 10 vorkämpfen, aber mehr war nicht drin. Insofern ist es in der WM jetzt alles ein bisschen enger zusammengerückt und verspricht ein spannender Kampf, um den Titel zu werden.
Du hast Holgado erwähnt, der ist an diesem Wochenende in Anführungsstrichen nur auf Platz 6 gefahren, hat 10 Punkte dazu geholt, führt allerdings in seiner Fahrerwertung mit 59 Punkten, nachdem er das erste Rennen ja gewonnen hatte, vor Diego Moreira. Der ist auf Platz 2 mit 55 Punkten und auf Platz 3 Ivan Ortola jetzt mit seinen 50 Punkten und Jaume Massia auf der 4 mit 47 Punkten und der zweitplatzierte David Alonso, du hast ihn erwähnt, Rookie mit 30 Punkten im Moment auf Platz 7. Das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen und wir hoffen, wir wollen ja, dass die Fahrerwertung möglichst spannend bleibt, auch in der Moto3, und wir werden es natürlich beobachten im Laufe der Saison. Gerald, am Ende, bevor wir uns verabschieden, müssen wir über eine Nachricht sprechen, die letzte Woche dann auch aufgekommen ist. Es wird geplant, ab nächstem Jahr dann auch eine Frauentour einzuführen. Was sind da die Pläne? Was weißt du bislang? Was weiß motorsporttotal.com bislang?
Ja, also am Jahreswochenende wurde von FIM und Dorner eine neue Frauenweltmeisterschaft vorgestellt. Die soll es ab 2024 geben und soll eine komplett eigenständige Serie sein, nur für Frauen. Was natürlich hier im Rundstreckensport eine komplette Neuerung ist für Motorräder. Und es sind jetzt ein paar Eckpunkte bekannt geworden, aber es sind noch viele Details offen. Also man stellt sich mal so vor, dass es 6 Rennwochenenden geben wird und an jedem Rennwochenende sollen 2 Rennen gefahren werden. Und diese 6 Rennwochenenden sollen im Rahmenprogramm der Superbike-WM stattfinden, und zwar, wenn die Superbike-WM in Europa ist. Also da wird es dann bei der Superbike-WM dann noch eine weitere Serie geben. Dann ist geplant, dass alle Teilnehmerinnen mit dem gleichen Motorrad fahren, also One-Brand-Serie. Da ist aber noch komplett offen, welche Marke das sein wird, um welches Motorrad es sich handeln wird. Es wurde gesagt, dass man sich in Gesprächen mit verschiedenen Herstellern befindet. Also muss man auch abwarten. Von der Leistung her möchte man die Motorräder im Bereich der Supersport-WM ungefähr 600 Kubik, je nach Motorradmodell, da gehen jetzt einige dann auch auf 700 irgendwas Kubikzentimeter, also soll ungefähr auf Supersport-WM-Niveau sein, das Motorrad. Und man will damit eine Profi-Rennserie für Frauen etablieren und dass die Frauen und die Teilnehmerinnen damit wirklich auch Geld verdienen können und wirklich Profisport gemacht wird. Und es wird das WM-Prädikat bekommen. Es gibt aktuell die FIM WEC Europe. Das ist auch eine Rennserie für Frauen. Da war jetzt am vergangenen Wochenende in Misano der Saisonauftakt. Da ist mit der Lena Kemmer auch eine Österreicherin dabei zum Beispiel. Und dort wird mit Supersport 300 Maschinen gefahren. Und diese Rennserie soll es auch in Zukunft weitergeben. Und zwar quasi als Unterbau für diese neue Weltmeisterschaft, wo eben da mit stärkeren Motorrädern gefahren wird. Und es gibt ja natürlich auch noch interessante Details. FIM-Präsident Jorge Vegas hat gesagt, das soll definitiv der Weg sein für Frauen, dass sie eben in dieser Serie fahren. Und es soll jetzt keine quasi Nachwuchsserie sein, dass Frauen dann von der Serie in die Moto2 umsteigen oder so. Es ist aber offen, das kann natürlich passieren. Also wenn sich da in den kommenden Jahren ein paar Frauen wirklich hervortun und Riesentalent haben, kann es natürlich auch passieren, dass die dann in die normalen Grand Prix-Serien wechseln. Was man auch noch betonen muss, alle anderen Rennserien bleiben natürlich weiter für Frauen geöffnet. Ja, also so wie die Anna Carrasco in der Supersport 300-Klasse Weltmeister geworden ist oder jetzt wieder in der Moto3 fährt, wenn es jemanden gibt, der Talent hat, kann sich auch über die normalen Nachwuchs-Talent-Cups und Rookies-Cup und so weiter in die Moto3, Moto2 und MotoGP arbeiten. Also dieser Weg steht für Frauen natürlich weiterhin komplett offen. Mhm.
Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, solltet ihr auf motorsporttotal.com vorbeischauen. Da gibt es dann immer das Neueste, was es zu der Frauentour ab dem nächsten Jahr dann zu berichten gibt. Das ist ein gutes Stichwort. Das sollte auf jeden Fall in euren Bookmark-Seiten motorsporttotal.com. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Gerald, Juliane, ich danke euch sehr für eure Expertise. Hat wieder großen Spaß gemacht.
Ja, danke auch. Bis demnächst.
Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify und, wie gesagt, motorsporttotal.com in die Bookmarks. Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es das Rennen in Le Mans und dann wird es auch den neuen Podcast geben mit Starting Grid, dem MotoGP Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid. Das MotoGP Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.